Afrika wird 2024 die zweitschnellst wachsende Wirtschaftsregion sein.
Es ist quasi ein Kontinent der Kinder. Das Durchschnittsalter in Afrika liegt bei wahnsinnig jungen 19 Jahren.
Das Einzige, was Afrika wirklich helfen kann, ist der Wettlauf um die afrikanischen Rohstoffe.
Christian, wir müssen noch einmal über Afrika reden.
In der Zwischenzeit wissen ja viele Leute, dass wir gerne reden, und über Afrika ist noch nicht alles gesagt. Wobei, in der Zwischenzeit bin ich auch immer ein bisschen eifersüchtig, weil du ja auch mit anderen Leuten über Afrika redest.
Und wir wissen jetzt auch, dass wir glücklicherweise auch gerne gehört werden. Wir haben nämlich mit diesem Podcast Lookout Außenwirtschaft den 4. Platz bei den Ö3 Podcast Awards gemacht. Darauf sind wir sehr stolz, und es geht ein großes Dankeschön raus an all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns zuvor nominiert hatten. Und vorstellen müssen wir uns ja jetzt auch noch. Also ich sitze hier im Studio und rede über Afrika mit Christian Käsberg, dem WKÖ-Geopolitik-Experten.
Und ich mit meiner atemberaubenden Moderatorin und Interviewpartnerin Eva Weißenberger, der Marketing- und Kommunikationschefin der Wirtschaftskammer Österreich.
Und wenn Sie wissen wollen, wie atemberaubend wir wirklich sind und nicht nur unsere Stimmen, dann können Sie uns nicht nur anhören, sondern auch anschauen, und zwar auf YouTube und auf lookout.tv, und alle weiteren Infos gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes. Wir haben in der ersten Folge dieser Staffel über die Big Five der Savanne gesprochen, und das sind der Büffel, der Löwe, Leopard, Elefant und Nashorn. Warum haben wir darüber gesprochen? Weil es ist ja keine Safari-Sendung
hier. Das waren die Synonyme für die Megatrends aus dem McKinsey-Report, und da ging es eben um Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, Industrialisierung, Infrastruktur, Ressourcen, Energie und die Digitalisierung. Das war sozusagen, waren unsere Leitplanken für unser erstes Gespräch.
Dann reden wir mal über die Demografie und Urbanisierung, was wir da in dieser Staffel Lookout Außenwirtschaft gelernt haben. Ja, die Bevölkerungsexplosion in Afrika war schon in unserer ersten Folge ein Thema, hat sich dann durchgezogen durch die ganze Staffel. Landflucht, hohe Geburtenraten, es ist quasi ein Kontinent der Kinder. Das Durchschnittsalter in Afrika liegt bei wahnsinnig jungen 19 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Was meinst du denn jetzt nach dieser Staffel, die Demografie Afrikas, Fluch oder Segen?
Ich glaube, man hat keine Antwort finden können auf diese Frage, aber es ist euch gelungen, in dem Gespräch einige dunkle Ecken der Strukturprobleme, die Afrika hat, also auszuleuchten. Für mich, Takeaways deines Gesprächs war: Überbevölkerung ist eine Wachstumsbremse. Und dein Gesprächspartner, der äthiopische Politologe Professor Gebre Wold, hat auch den Schuldigen benannt, die Geißel des Patriarchats. Dass also Frauen fernhält von der Bildung, Frauen fernhält von dem Übergang vom informellen in den formellen Wirtschaftssektor, und weniger Frauenbildung heißt höhere Geburtenraten, weniger Produktivität heißt auch weniger Gesundheit. Und es ist ein Männerproblem, weil es interessanterweise auch in Afrika nicht einmal von Frauen als kritisches Element wahrgenommen wird. Zweitens: Urbanisierung ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, es ist richtig, in den Städten gibt es Wasser, in den Städten gibt es Strom, deswegen zieht es alle dorthin, weil es fließen auch Investitionen dorthin. Aber auf der anderen Seite entpuppt sich der African Dream dann oft auch als ein Leben im urbanen Slum, weil die Ballungszentren einfach mit dem Zuzug nicht umgehen können. Und aus einer entwicklungspolitischen Perspektive ist deswegen wirklich wichtig, ist, dass man bei Bildung, bei Infrastruktur und bei Gesundheit auch den ländlichen Raum nicht vergisst. Und
da fällt mir ein interessantes Thema ein, das sich nämlich auch durch die ganze Staffel gezogen hat, nämlich die Abfallwirtschaft, also die großen Städte eben, die die Ballungszentren sind und wo ja an und für sich auch was weitergeht und die auch ein großer Absatzmarkt sind für afrikanische Firmen, aber auch für europäische zum Beispiel. Dort sammelt sich der Müll, ballt sich der Müll zusammen, es ist schrecklich. Und das hat jeder eigentlich unserer Expertinnen und Experten erzählt, zum Beispiel der Martin Woller, unser WKÖ-Afrika-Experte, hat erzählt aus der Zeit, wo er in Kairo gelebt hat, wie schlimm das da mit dem Müll ist. Gleichzeitig in der Startup-Folge war es ganz interessant, dass viele der lokalen Startups, auch kleinere Firmen und Small Businesses, zum Beispiel auch von Frauen, also da tut sich dann doch ein bisschen was, im Müllsammeln bestehen. Also die sammeln den Müll ein, damit er dann recycelt werden kann. Also das Abfall ist ein Riesenthema in Afrika. Das wusste ich vor unserem Podcast zum Beispiel nicht.
Mir hat die Geschichte fasziniert von diesem Startup in Uganda oder aus Nigeria, glaube ich nicht, dass ein appgestütztes Mengen- und Qualitätssicherungssystem für diese vielstufige Müllsammlung und damit gesicherte Bezahlflüsse für alle realisiert. Faszinierend.
Gut, kommen wir nochmal zurück zum Bevölkerungswachstum. Da gibt es ja noch was zu sagen dazu.
Naja, ich glaube, was mir dann auch noch aufgefallen ist, wie ihr das Thema besprochen habt, war, dass Gebrewold auch seinen Finger darauf gelegt hat, dass Afrika Sicherheit in vieler Hinsicht, das hat jetzt nicht weniger mit dem Bevölkerungswachstum als mit einem wirklichen strukturellen Problem zu tun, im Weg steht. Weil die Bildungseliten in Ländern, in denen Korruption und Autokratie regiert, entweder in die Diaspora getrieben werden oder in die innere Emigration oder im besten Fall dann das Fundament dieses Gründerwunders werden, weil für die verkrusteten und teils korrupten staatlichen Strukturen will niemand arbeiten.
In der ersten Folge dieser Staffel hast du gesagt, Afrika wird mehr und mehr zum zentralen Akteur in der geopolitischen Landschaft der Welt. Die Gründe dafür sind einerseits der schon angesprochene demografische Rückenwind, aber zweitens noch der unermessliche Rohstoffreichtum. Afrika ist sehr reich und alle auf der Welt brauchen dringend diese Rohstoffe für die Digitalisierung. Ich habe gelernt, in jedem Smartphone, auch in meinem, ist auf jeden Fall ziemlich viel Afrika drinnen und wir brauchen es auch für die Energiewende. Also das heißt, eigentlich alle Zukunftsthemen der Welt brauchen die afrikanischen Rohstoffe und dazu kommt jetzt noch, dass die USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite einen Wettlauf um diese Rohstoffe in Afrika begonnen haben. Hast du da raushören können aus meinen drei Gesprächen, hat Europa da noch irgendeine Chance?
Ich glaube, dass Europa zunehmend wieder an Gewicht in Afrika gewinnt. Ich glaube, man muss sich vor Augen halten, China und Russlands Einfluss wird weniger wichtig. Europa war ja immer der größte Investor in Afrika und bleibt das auch. Ich glaube, der Martin Woller hat die Zahlen dazu geliefert. 18% der Investitionen in Afrika kommen aus China, aber 78% kommen aus dem Westen, aus dem globalen Norden, von der EU, aus den USA, aus dem Vereinigten Königreich. Tatsache ist, dass natürlich die europäische Entwicklungspolitik in der Vergangenheit eher suboptimale Ergebnisse erzielt hat und man sich jetzt viel von dieser EU-Gateway-Initiative erhofft. Trotzdem, die Kirche bleibt im Dorf. China ist bedeutend. Das Hegemonialstreben der Chinesen und der Russen darf man nicht unterschätzen. Aber Europas Werte haben, also jetzt Demokratie, Pluralismus, Marktwirtschaft, haben einen Markt, haben eine Mehrheit in Afrika, weil sie eben nicht europäische, sondern universelle Werte sind. Der äthiopische Politologe hat gesagt, das Narrativ der selbsternannten Schutzmächte des globalen Südens, China und Russland, dass das sozusagen eine zweite Kolonialisierungswelle wäre, ist ein Märchen. Die bittere Pille, trotzdem Afrikas aktiver, werden immer wichtiger, werden immer wertvoller und trotzdem ist der Sog der Defizite Afrikas nach unten, das Fehlen zum Beispiel institutioneller Rahmenbedingungen immer noch ein beschwerendes Gewicht.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass seit Anfang 2024 nun mit Ägypten und Äthiopien noch zwei Länder zusätzlich zu Südafrika Teil des BRICS-Bündnisses sind. Da haben wir aber gehört, dass das jetzt nicht so tragisch quasi sozusagen für uns als Europäer ist, denn sie rücken damit schon ein bisschen näher heran an die Gründungsstaaten von BRICS, nämlich China und Russland. Aber dadurch, dass dieses BRICS-Bündnis noch immer einfach eine Gemeinschaft der Gegner ist sozusagen, also dass die, außer dass sie gegen den globalen Norden sind, eigentlich nichts gemeinsam haben noch, sind sie nicht so entscheidungs- und problemlösungskompetent, wie sie sein könnten, wenn sie sich zu einem wirklichen Wirtschaftsbündnis zusammenschließen.
Wenn man sich mit Geopolitik ein bisschen auseinandersetzt, dann wiederholt sich der Gedanke, dass Afrika sich insgesamt mehr so an den Mittelmächten orientiert, also gar nicht in ein Lager hineingezogen werden will, sondern die Nähe zu durchaus BRICS-Ländern, also Brasilien, Indien, aber auch der Türkei beispielsweise, der den Golfstaaten sucht, weil es dort gemeinsame Themen gibt. Die Entmachtung des Dollars als Leitwährung, die Reform der multinationalen Finanzierungsinstitutionen, das sind Themen, die die Afrikaner interessieren und bei denen sie sich bei anderen Ländern zu Hause fühlen und gar nicht so sehr irgendwo in einem der beiden großen hegemonialen Lager.
Kommen wir noch konkreter zu den Rohstoffen und Bodenschätzen zum Reichtum Afrikas. Also es geht um Gold, Vanadium, Kobalt, seltene Erden und auch sehr stark um Erdgas. Also ich habe gelernt, dass in Mosambik die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt sind. Das habe ich vor unserem Podcast nicht gewusst. Und das ist eben alles, was wir brauchen für die Digitalisierung, für die Dekarbonisierung und leider, man muss es auch sagen, für diesen beginnenden Rüstungswettlauf, in dem sich die Welt derzeit leider auch befindet. Dazu kommt aber, dass dieser Reichtum jetzt nicht unbedingt den Menschen in Afrika immer zugute kommt, sondern eher das Geld versickert oder wird angehäuft bei der politischen Kaste, bei den Bergbaumagnaten und natürlich bei internationalen Großkonzernen. Was gibt es denn beim Thema Rohstoffe noch für gute Nachrichten?
Ich glaube, die guten Nachrichten sind, und das wiederholt jetzt ein bisschen etwas, bei dem wir schon waren, dass China, das eine beherrschende Rolle der Rohstoffmärkte zugeschrieben wurde, eigentlich wohl eine bestimmende Rolle hatte, aber dass China an Einfluss verliert. Das Strickmuster der Chinesen war jahrelang dasselbe. Billige Infrastrukturkredite ohne viel Marscherln von politisch brav sein müssen, nicht? Dann Zahlungsprobleme, dann Schuldenfalle, dann die Verpfändung von Schürfrechten, nicht? Und jetzt beginnt eben mit der erhöhten Nachfrage nach den Rohstoffen in Afrika sich ein selbstbewussterer Umgang mit den Bodenschätzen zu manifestieren. Afrika kommt in eine bessere Verhandlungsposition. Die Amerikaner und die Europäer wollen die Lieferketten bei Mineralien diversifizieren. Sie werden investieren in Bergbauprojekte und in die dazugehörige Infrastruktur. Und das führt dazu, dass zunehmend in Afrika die Verarbeitung von Rohstoffen im Land bleibt, dass die Weiterverarbeitung lokalisiert wird, dass es zunehmend Exportverbote für unverarbeitete Rohstoffe gibt und dass es zunehmend Eingriffe in diese Bergbaumärkte gibt und dass sozusagen die Hoffnung besteht, dass mit den erhöhten Einnahmen sich die Nachhaltigkeits- und Wachstumsziele des Kontinents à la longue finanzieren lassen.
Kommen wir zum Megathema Energie. Der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Johannesburg, der Martin Maischl, hat uns erzählt, dass an 350 von 365 Tagen es Stromabschaltungen gibt in Südafrika. Das nennt sich dann Load Shedding und das verlängert seinen Weg von zu Hause zur Arbeit von 7 auf ganze 40, 45 Minuten, weil eben die Ampeln nicht funktionieren. Gleichzeitig haben wir auch gelernt, es gibt ganze Regionen, also Millionen Menschen in Subsahara-Afrika, die überhaupt keinen Zugang zu Kochenergie haben, also die außer mit Brennholz, mit einem Lagerfeuer sozusagen, nicht einmal kochen können. Also die Energiesituation in Afrika ist trotz dieses Rohstoffreichtums wie Erdgas total prekär. Warum eigentlich?
Ich glaube, weil es eben in der Vergangenheit zu wenig Investitionen in den Bereich gegeben hat. Das hat auch natürlich viel damit zu tun, dass, und ich habe es ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, die Überbevölkerung ist Afrikas Wachstumsbremse. Das Bevölkerungswachstum ist der Zementschuh an den Entwicklungszielen und an den Nachhaltigkeitszielen, die der Kontinent erreichen soll und will. Man muss immer fragen, heute bei 3,5% Bevölkerungswachstum brauche ich extrem viel Geld, um in der Infrastruktur den Status quo zu erhalten. Da bleibt wenig übrig, um dazu zu bauen, um zu wachsen, um Chancen für Neues zu schaffen. 190 Milliarden hat der Lugmeier, der UNIDO-Experte, als Zahl genannt, die investiert werden muss. 190 Milliarden. Wir haben in der ersten Staffel gesprochen davon, dass in den afrikanischen Staatshaushalten statt jetzt 3,5%, 7% für Infrastruktur ausgegeben werden muss, für Energieprojekte, für Energie ist Infrastruktur. Die staatlichen Haushalte sind ausgeblutet, nicht? Rückzahlungsverpflichtungen, hohe Zinsen, hoher Dollar macht es schwierig im Augenblick sozusagen finanziell ins Gleichgewicht zu kommen und zusätzlich tragen die Afrikaner die Hauptkosten der Adaption an den Klimawandel. 20% der Weltbevölkerung, die 3% der CO2-Emissionen erzeugen, werden in der Ironie des Schicksals am schlimmsten von den Auswirkungen dieser Klimaveränderungen getroffen. Hoffnung, wie schon gesagt, eine Verbesserung der Einnahmensituation durch die Rohstoffnachfrage, aber immer wieder verbunden mit dem Zwang, im Tandem dazu Rahmenbedingungen für private Investoren schaffen zu müssen.
Und damit es nicht so pessimistisch klingt, was wir da jetzt reden für Afrika nur, es gibt eben auch Lichtblicke bei diesen Themen. Zum Beispiel Namibia investiert gerade 10 Milliarden US-Dollar in einen Energiepark für grünen Wasserstoff. Das ist überhaupt das große Thema, grüner Wasserstoff in Namibia eben oder E-Kerosin in Südafrika. Also genau. Dort tut sich dann doch etwas und da gibt es auch große Hoffnungen, die der Kontinent dann doch selber Energie produzieren kann für sich, aber auch für den Rest der Welt.
Man muss sich vor Augen halten, wie viel Luft nach oben es da gibt. Nicht? Wenn man sich Afrika geografisch vor Augen hält, hat der Kontinent ideale Voraussetzungen für erneuerbare Energien. Ne? Hydroenergie, Sonne, Wind. Im Augenblick gehen gerade mal 2% der weltweiten Investitionen in Erneuerbare nach Afrika. Ganz viel Potenzial, hier viel zu tun und hier noch Zusätzliches zu schaffen.
Und es gibt natürlich noch ein Positivthema. In Afrika entwickelt sich eine extrem vitale und auch sehr kollaborative Start-up- und Tech-Szene, und zwar in Nigeria, Kenia, Ägypten und auch im Süden in Südafrika. Und das kommt einerseits daher, dass es eben diese wahnsinnig junge Bevölkerung gibt, die eine hohe Affinität zur Digitalisierung hat. Und das bietet wiederum den Grund für die sogenannten technologischen Bocksprünge, also auf Englisch heißt das Leapfrogging, und das bedeutet, dass gewisse Technologiestufen in so einer Entwicklung einfach ausgelassen werden und man gleich auf die nächste oder übernächste Stufe rüberspringt. Und im Fintech-Bereich, der eben sehr groß zum Beispiel in Namibia und in Kenia ist, bedeutet das, dass Menschen, die noch nie ein Bankkonto hatten, vielleicht gar nicht wussten, was eine Bank eigentlich sein soll, jedenfalls keinen Erlagschein ausgefüllt haben in ihrem Leben, auch kein Online-Banking kannten, jetzt schon mit dem Handy an jeder Straßenecke mit einem guten Online-Bezahlsystem einfach und sicher bezahlen können. Welche dieser Startup-Erfolgsgeschichten ist dir denn in Erinnerung geblieben?
Also alle, die erzählt worden sind, I love a good story, also da waren Geschichten dabei, die auch schön richtungsweisend und zukunftsweisend beschrieben haben, was wir in der ersten Staffel schon besprochen haben. Nämlich, dass die Startup-Szene immer beginnt mit lokalen Lösungen für lokale Probleme und sich dann weiter handelt zu international skalierbaren Applikationen. Und da waren ja Geschichten dabei, wir haben schon über diese nigerianische App für Müllsammler gesprochen. Faszinierend auch die Applikation in Uganda, wo gesicherte Kleinkredite über Gehaltsvorauszahlungen, die halt über eine Applikation in irgendeiner Form herbeigeführt und besichert werden können, vergeben werden. Lokale Lösungen für lokale Probleme, aber dann die Telemedizin-Themen oder die mobilen Money-Applikationen, von denen du gesprochen hast, die sind in Toronto und in Shanghai genauso anwendbar. Was mich auch sehr fasziniert hat, war dieser Blick hinter die gedankliche Kulisse dieses Gründerwunders. Einer deiner Gesprächspartner hat für mich den entscheidenden Satz gesagt: Not macht erfinderisch. Und Armut auch. Bin jetzt beim O-Ton. Ich glaube, es hieß, Menschen sind es satt, in der Armut zu leben. Sie wollen ihr Schicksal in die Hand nehmen. Also was Besseres? Wie kann man Entrepreneurial Spirit, Unternehmensgeist, besser definieren als Schicksal in die eigene Hand nehmen? Und was auch hängen geblieben ist, dass das ja natürlich auch für österreichische Unternehmen durchaus Möglichkeiten bietet. Einerseits darf man nie vergessen, das ist unser Nachbarkontinent. Die geografische Nähe, aber auch dieselbe Zeitzone würden es durchaus ermöglichen, zum Beispiel Teleworker, Entwickler, Codeschreiber zu beschäftigen im eigenen Unternehmen, dann besteht dort natürlich ein immenses kreatives Potenzial. Und wenn ich selber mal experimentieren möchte, vielleicht mit einer Lösung, wo das Experiment in Europa viel Geld kostet, dann ist Afrika mit den niedrigen Personalkosten und mit der niedrigen Bürokratieschwelle vielleicht ein geeignetes Aufmarschgebiet, ein geeigneter Spielplatz.
Und was heißt das jetzt unterm Strich? Also was ist dein Fazit? Wohin entwickelt sich Afrika?
Afrika wird 2024 die zweitschnellst wachsende Wirtschaftsregion sein. Der IWF hat die Prognose von 3,5% auf 4% erhöht. Dahinter, wie schon erwähnt, auch in unserem ersten Gespräch ein gemischter Satz. Man darf leider nicht außer Acht lassen, dass die afrikanischen Volkswirtschaften von diesen externen Schocks, Pandemie, hohe Zinsen, niedriges Wirtschaftswachstum im Rest der Welt, Instabilität, Klima, Ernährungsunsicherheit so schwer betroffen sind, dass tatsächlich seit 2020 zwei Jahrzehnte der Armutsbekämpfung wieder zunichte gemacht wurden, 55 Millionen Menschen wieder in die Armut zurückmanövriert wurden. Aber es gibt nicht nur ein Afrika, das ist mein zweites Takeaway, not one Africa, Ostafrika ist anders, Südafrika ist zum Teil anders. Wenn der dritte Punkt, die Schuldenlast, bleibt 2024 das bestimmende Thema. Hohe Zinsen, hoher Dollar, Schwierigkeiten bei der Rückzahlung von Schulden. 9 afrikanische Länder sind in Zahlungsschwierigkeiten, 3 sind zahlungsunfähig. Die politische Instabilität behindert das Regieren in Afrika. Die regionalen Blöcke, wie beispielsweise die Afrikanische Union, werden zunehmend weniger bedeutend und haben weniger Möglichkeiten, als Ordnungsmacht zu wirken. Infrastruktur bleibt die Achillesferse, das Bevölkerungswachstum und die Urbanisierung bergen Chancen, aber auch Risiken. Und das Einzige, was Afrika wirklich helfen kann, ist der Wettlauf um die afrikanischen Rohstoffe. Ich möchte sozusagen enden mit dem Schlusswort, das auch der Professor Gebrewold abgegeben hat. Er hat gesagt, Afrika muss seine Opferrolle ablegen, muss seine eigenen Schwächen in den Griff kriegen. Autokratie, Nepotismus, Korruption und politische Instabilität führen zu einem Brain Drain und zur Kapitalflucht. 60 Milliarden US-Dollar verschwinden aus Afrika jedes Jahr. Dazu braucht der Kontinent die Unterstützung, die der Westen aus historischer Verantwortung und Verantwortung für den Klimawandel schuldet, aber nur starke Institutionen, und für die ist Afrika ganz, ganz, ganz allein verantwortlich, machen für Investoren attraktiv, und nur Auslandsinvestitionen, wie wir sie in China und in Asien gesehen haben, können den Kontinent aus dieser Armutsspirale befreien.
Das war jetzt aber noch nicht das Schlusswort unseres Podcasts, denn ein ganz wichtiges Thema haben wir jetzt noch vor uns, und zwar, was für Chancen bieten sich da für österreichische Unternehmen? Und wir haben in jeder Folge ausführlich über diese Chancen gesprochen, und da wurden sehr viele Sektoren angesprochen, wo österreichische Unternehmen auch gut sind, die in Afrika, wo es Bedarf gibt an Unterstützung oder Zusammenarbeit. Das ist schon die angesprochene Abfallwirtschaft, ganz wichtiges Thema, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Smart City Technologies, Energie, erneuerbare Energien vor allem wie Hydro, Solar, Wind und natürlich die gesamte Verkehrsinfrastruktur, also Eisenbahn, U-Bahn, Tunnels, Straßen. Habe ich noch was vergessen?
Wie immer hast du das Wichtigste gesagt. Ich glaube, es gibt in einem großen Wirtschaftsraum gibt's immer Geschäftsmöglichkeiten für alles. Man kann auch im Atlasgebirge Heizdecken verkaufen, also mitten in der Wüste, und auch in Grönland gibt's wahrscheinlich den einen oder anderen Gefrierschrank. Was vielleicht noch dazu kommt, sind Ausrüstungen für den Bergbau und vielleicht jetzt, wo viele der Rohstoffe in Afrika selbst weiterverarbeitet werden, auch Maschinen und Anlagen für die Weiterverarbeitung, für die Raffinierung solcher Rohstoffe. Außerdem vielleicht auch noch wird die Erwartung die Industrialisierung des Kontinents eine Rolle spielen. Also ich glaube schon, dass es in Zukunft mehr Absatzchancen gibt für Maschinen, für die Lebensmittelproduktion, die Getränkeproduktion, Baustoffe, Verpackungsmaterialien. Und natürlich diese Kooperationen mit Startups, mit dem Tech-Sektor, mit dem ganzen innovativen Afrika. Chancen für österreichische Unternehmen sehe ich auch dort.
Und welche ganz konkreten Tipps geben wir jetzt den österreichischen Unternehmern mit auf ihre Reise nach Afrika? Also wir haben gehört, man braucht Durchhaltevermögen, einen langen Atem, und eine Sache wurde immer angesprochen, Zeit, Zeit, Zeit. Unser Vorteil ist, wir sind in derselben Zeitzone, hast du auch schon angesprochen, ein ganz wichtiger Wettbewerbsvorteil gegenüber China und den USA, aber Geduld und Zeit ist vielleicht nicht ganz so unsere Stärke, wie das in Afrika erwartet wurde. Reicht das, um in Afrika erfolgreich zu sein?
Es ist mit Sicherheit eines der wesentlichen Ingredienzien des Erfolgs, wobei Durchhaltevermögen fast in allen Überseemärkten ein bedeutendes Element ist, um von A nach B zu kommen. Wichtig, und das darf man nicht vergessen, Afrika ist vielschichtig, verschwommen, intransparent. Und Afrika war oft in der Vergangenheit nicht für alle. Und es ist auch heute für alle, sondern für mehr. Und ob man zu den mehr dazugehört, muss man sehr sorgfältig prüfen. Und wenn man so in diesen, wenn ich das so sagen darf, afrikanischen Nebel schaut, dann ist vielleicht die Rolle der Außenwirtschaftscenters, der Wirtschaftskammer, als Ratgeber, als Wegweiser, als jemand, der die Hand am Puls des Marktes oder der Märkte hat, viel, viel wichtiger als anderswo. Ich glaube, Martin Woller hat das auch sehr hübsch gesagt. Wir müssen die alten Bilder von Afrika aus dem Kopf wegräumen und durch neue ersetzen, durch differenzierte, durch zeitgemäße Afrika-Bilder. Vieles ist in Afrika so, wie es immer war, aber vieles ist in Bewegung. Und wo es Bewegung gibt, machen Türen auf, dort gibt es neue Chancen. Und das Dritte, und da hat der Martin Meischl seinen Finger drauf gelegt, glaube ich, interkulturelle Unterschiede. Die gibt's im Geschäftsverkehr mit allen, auch mit Bayern. Aber er hat gesagt, in Afrika werden sie wenig ernst genommen. Da kommt ein bisschen so dieses Gefühl, die warten drauf, von uns beglückt zu werden. Und das ist wahrscheinlich genau das Gegenteil von richtig. Weil gerade, ich glaube, dieser historische Rucksack, den der globale Norden, zu dem wir gehören, damit sich herumträgt, mandatiert noch viel mehr Augenhöhe, Respekt vor dem Partner als anderswo. Sonst braucht man in Afrika das, was man sonst braucht. Good luck. Ja,
gut. Vielen Dank für deine Analyse, Christian. Es war wie immer ein Vergnügen.
Dankeschön.
Und in der nächsten Staffel werden wir dann über Europa reden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns doch bitte noch heute einem Freund oder einer Kollegin und abonnieren Sie jetzt gleich diesen Podcast. Alle weiteren Infos und mehr Videos finden Sie auf lookout.tv, Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend.